Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nun mal deutlich, der Friseur-Podcast von und mit Lars Nikolaisen, fast live aus Hamburg.
Es ist Freitag, der 28. Februar 2020. Ich bin Lars Nikolaisen und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Nun mal deutlich. Heute bei mir zu Gast ist der geschäftsführende Gesellschafter von Rüff. Heute bei mir zu Gast ist Marc Breckwoldt. Ich blicke aus meinem Podcast-Loft-Fenster und kann es gar nicht glauben. Draußen scheint die Sonne, blauer Himmel. So etwas habe ich schon seit Wochen nicht mehr gesehen. Ich glaube wirklich, in Hamburg gab es so gut wie keine einzige Sonnenstunde im Februar, der Monat, der jetzt endlich dann zu Ende geht. Das waren wirklich grausame Zeiten wettertechnisch und ich bin jetzt ganz motiviert und freue mich so sehr, dass jetzt endlich mal die Sonne rauskommt. Das ist großartig. Da werde ich mir gleich mal ein Getränk aufmachen. Moment. Na, komm. So. Ah, herrlich. Und freue mich jetzt auf diese neue Folge. Also lasst uns zusammen durch die 17. Folge gehen und blicken wir doch jetzt als erstes mal gemeinsam auf die zu Ende gehende 9. Kalenderwoche. Es gibt so viele Themen, über die man aktuell sprechen könnte. Politisch, gesellschaftlich, branchenpolitisch. Aber es gibt da dieses eine Thema, das momentan alles überstrahlt. Und das ist natürlich der Hype um den Coronavirus. Ich habe in meinem Blog am Mittwoch meine Gedanken zu dem aktuellen Coronavirus-Hype aufgeschrieben. Ich verlinke diesen Beitrag hier auch in den Shownotes, dann könnt ihr es nochmal nachlesen. Es ist jetzt schon einer der Beiträge, die, glaube ich, am allermeisten gelesen worden sind, seitdem es diesen Blog gibt. Also ja, Tausende von Lesern hat dieser Beitrag bisher erreicht. Vielen Dank an all diejenigen, die diesen Beitrag dann auch geteilt haben. Und meine Gedanken, die ich da am Mittwoch in meinem Blog geschrieben habe, sind mehr oder weniger noch identisch mit denen, die ich jetzt habe, wo ich am Freitagmittag hier ins Mikrofon spreche. Natürlich verändert sich die Lage beim Coronavirus jeden Tag und das kann natürlich immer wieder auch was ändern. Und ich werde hier definitiv jetzt nicht mit euch nochmal jeden Punkt durchgehen. Ist der mediale Hype übertrieben, ja oder nein? Lest euch meinen Beitrag durch. Ich glaube, da habe ich meine Gedanken zu diesem Thema ganz gut dargestellt. Für uns Friseure bedeutet es auf jeden Fall noch sensibler sein bei diesem Thema, noch mehr auf Hygiene achten. Das sollten wir ja sowieso 365 Tage im Jahr von Januar bis Dezember und ganz besonders natürlich in den Wintermonaten, wo viele Erkältungen unterwegs sind, Grippeviren unterwegs sind, jetzt auch dieser Coronavirus, den man noch nicht so wirklich greifen kann. Ich denke, wir sollten hier nicht in Panik verfallen oder übertriebene Maßnahmen tätigen. Allerdings natürlich über Hygiene sprechen. Natürlich gucken, dass die Friseure alle ihre Kunden selbst schamponieren, damit auch die Hände immer wieder gereinigt und gewaschen werden. Natürlich Flächen desinfizieren. Ich denke jetzt auch gerade spontan an so ein EC-Terminal-Gerät, was ehrlich gesagt bei Nikolaisen, glaube ich, nicht jeden Tag immer desinfiziert wird. Aber das in diesen Tagen könnte sicher häufiger passieren. Natürlich sollte man alles tun, um möglichst hier vorzubeugen. Und was dann bei diesem Thema zukünftig in den nächsten Tagen und Wochen passiert, wird man dann sehen. Wie gesagt, ich möchte das in diesem Podcast jetzt gar nicht noch weiter ausführen. Wer meine Gedanken zu diesem Thema lesen möchte, den lade ich wirklich ein. Lest meinen Beitrag in meinem Blog. Dann wisst ihr, wie ich darüber denke. Zur Transparenz dieses Podcastes gehört es zu sagen, wann nehme ich diesen Podcast auf? Ich habe es gerade eben gesagt, Freitagmittag. In diesem Moment, wo ich hier ins Mikrofon spreche, ist die Fachmesse in Düsseldorf, die Top-Hair-Messe, die ja am kommenden Wochenende, am 7. und 8. März stattfinden soll, noch nicht abgesagt. Ob sie abgesagt wird, entscheidet sich sicher in den nächsten Tagen, in den nächsten Stunden. Vielleicht wisst ihr da jetzt, wenn ihr diesen Podcast hört, schon mehr als ich, wenn ich jetzt hier in dieses Mikrofon spreche. Politisch könnte ich es verstehen, wenn man Messen und Sportveranstaltungen so absagt, weil gerade als verantwortlicher Politiker wäre das Risiko sehr groß, alle großen Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Denn wenn dann ein Virus groß ausbricht, dann ist die Schuldfrage schnell da und dann sieht es für diese Partei oder für diese Regierung dann immer sehr, sehr, sehr schlecht aus. Es ist also politisch gesehen viel einfacher, die Empfehlung auszusprechen, Fußballspiele, Konzerte und auch Messen abzusagen, denn dann kann man eigentlich als Politiker nur gewinnen. Breitet sich der Virus nicht aus oder nicht so doll aus, dann kann man sagen, das lag auch an den Maßnahmen, die wir ergriffen haben in unserem Bundesland. Breitet sich der Virus dennoch stark aus, dann kann man als Politiker sagen, naja, aber wir haben wirklich versucht, alles zu tun. Ja, wir haben wirklich alle Maßnahmen, die wir machen konnten, auch umgesetzt. Also insofern würde es mich jetzt nicht wundern, wenn dieses Thema einen gewissen dramatischen Verlauf nimmt. Wir werden das jetzt alle in Ruhe beobachten und gucken. Ich ganz persönlich hoffe, dass die Messe nicht abgesagt wird. Ich freue mich auf die Messe, ich freue mich auf Düsseldorf, ich freue mich auf den Austausch mit euch und mit vielen anderen Kollegen. Und ich denke, dass zum jetzigen Zeitpunkt es auch absolut vertretbar wäre, diese Messe durchzuführen. Aber da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen. Und ich denke, jetzt überlassen wir den Profis mal, wie am Ende die Entscheidung ausfällt und akzeptieren das dann genauso, wie es dann ist. Spannende Zeiten, mal gucken, wie es weitergeht. Mein heutiger Gast im Hamburger Podcast Loft hier von Nur mal deutlich ist ein für mich wirklich sehr besonderer Gast. Er ist nicht nur ein toller Friseurkollege, der über Umwege erst in diese Branche gekommen ist, sondern er ist auch ein Geschäftspartner von mir und er ist auch ein echter Freund. Ich spreche hier über Marc Breckwoldt, den Gesellschafter und Geschäftsführer bei Rüff. Und Rüff zählt zu den größeren Filialunternehmen in Deutschland. Ich denke, die meisten von euch werden Rüff-Salons kennen. Es gibt 75 Salons aktuell in Deutschland und in der Schweiz. Und das, was Rüff von vielen anderen Friseur-Filialunternehmen unterscheidet, ist die absolute Konsequenz und Fokussierung auf das Thema Qualität. Was Marc Breckwoldt mit seinem Unternehmen in den letzten Jahren an Arbeit, an Zeit und auch an Geld in das Thema Aus- und Weiterbildung gesteckt hat, das ist wirklich gar nicht hoch genug einzuschätzen. Und ich freue mich auch für ihn und für sein Unternehmen, dass das jetzt auch immer mehr Früchte trägt. Ne? Im letzten Jahr zum Beispiel wurde Rüff als bestes Friseurfilialunternehmen in Deutschland gekürt, und zwar von der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien. In 7 von 8 Kategorien erhielt damals oder im letzten Jahr halt Rüff den ersten Platz. Was für ein großartiger Erfolg. Salons gibt es viele hier in Hamburg, denn in Hamburg ist die Zentrale, aber Salons gibt es auch überall in Deutschland, von Flensburg bis zur Schweizer Grenze. Auch in der Schweiz gibt es Rüff-Salons, was auch klar und logisch ist, denn da stammt das Unternehmen her. Albert Rüff war ein Friseurweltmeister in der Schweiz lebend, der dann 1986 an die Familie von Marc Breckwoldt das Unternehmen verkauft hat. Und man seitdem hier in Hamburg in der Zentrale an diesem Unternehmen arbeitet und es weiterentwickelt hat. Wer Marc Breckwoldt kennenlernt, der lernt nicht nur einen unglaublich positiven Menschen kennen, sondern auch einen Mensch, der nach einem ganz bestimmten Kodex arbeitet und lebt. Und dieser Kodex, der auch für das Rüff-Unternehmen große Bedeutung hat, heißt Hochleistung und Menschlichkeit. Und das sind nicht nur Wörter, sondern das wird wirklich so gelebt. Ich sage das jetzt hier nicht, weil ich nett sein will zu Marc oder weil ich eine Werbeveranstaltung für das Unternehmen Rüff hier starten möchte, sondern weil ich das wirklich spüre. Ich begleite Marc sehr eng auch in seinem Berufsleben, und dieses Hochleistung und Menschlichkeit, das wird von ihm vorgelebt und das wird in seinem Unternehmen gelebt, und das ist unglaublich faszinierend, von außen das Ganze zu beobachten. Vor 6 Jahren haben Marc und ich dann beschlossen, nicht nur gut befreundet zu sein, sondern auch Geschäftspartner zu werden. Wir haben gemeinsam das Stadtpalais eröffnet. Das ist ja ein Nikolaisensalon hier in Hamburg in Harvesterhude. Die einige von euch werden diesen Salon schon kennen. Der Salon firmiert unter Nikolaisen Intercoiffeur Hamburg. Aber im Gegensatz zu den anderen Salons, die mir ganz alleine gehören, habe ich im Stadtpalais mit Marc Breckwoldt einen gleichberechtigten Partner an meiner Seite. Und wenn man nicht nur befreundet ist, sondern wenn man auch geschäftlich miteinander zu tun hat, dann ändert sich manchmal schon das Verhältnis untereinander. Ich kann nur sagen, bei Marc und bei mir ist es eher noch stärker und vertrauensvoller geworden, weil es eine unglaublich tolle Partnerschaft ist. Ja, und Freund ist er natürlich auch. Ne? Wir pflegen so einige Liebschaften gemeinsam, ne? Unter anderem natürlich den HSV, ja, wo wir viele Jahre gemeinsam auch immer wieder ins Stadion gepilgert sind. Meine Frau und seine Frau sind auch sehr eng miteinander befreundet. Marc hat auch eine ganz großartige, fantastische, liebenswerte Frau an seiner Seite. Sie ist Hundezüchterin und die beiden Hunde von meiner Frau und von mir, die beiden Labrador-Damen, die in der Nikolaisen Familie leben, die kommen auch aus der Hundezucht von Katja Breckwold. Also auch da gibt es dann wieder Gemeinsamkeiten. Wenn man mal das Glück hat, in das Haus von Marc und Katja Breckwold zu gehen, dann ja, wird man fast schon erschlagen von einer positiven Energie und von ganz viel Leben in der Bude, denn die beiden haben drei wundervolle Töchter. Es leben zeitgleich da viele Hunde. Ich glaube, 4 oder 5 sind es irgendwie immer. Ne? Aber bei einer Hundezüchterin kommen auch mal wieder Welpen hinzu und, und. Also es ist laut, es ist lebhaft, aber es sprüht vor positiver Lebensfreude und es ist einfach ein ganz großes Glück für Simona und für mich, mit Katja und Marc befreundet zu sein. Und es war mir natürlich auch ein großes Anliegen, Marc endlich mal hier ins Podcaststudio zu holen. Nicht nur als Freund, nicht nur als Geschäftspartner, sondern weil ich auch sein Unternehmen und gerade diese Fokussierung auf Qualität mal in meinen Podcast in den Fokus rücken möchte. Und ich habe ihn gefragt, ob er uns nicht mehr erzählen kann zum Rüff Junior College, weil das Rüff Junior College, das verkörpert so genau das, worum es eigentlich uns Friseuren gehen sollte, nämlich die professionelle Fokussierung auf Qualität. Und Marc ist der Einladung gefolgt. Er ist hier vor wenigen Stunden im Podcast-Studio gewesen. Er war super vorbereitet. Im Gegensatz zu mir, ich war an der einen oder anderen Stelle ein bisschen verpeilt. Ziemlich am Anfang des Gespräches sage ich auch, dass er hier jetzt Gast ist in der 18. Podcast-Folge, was natürlich völliger Quatsch ist. Es ist ja gar nicht die 18. Folge, es ist die 17. Folge, die er hört. Aber ich denke, dieses Gespräch ist ja sehr spannend geworden und ich glaube, man kann es sich sehr gut anhören und ich denke, hier sind auch viele inspirierende Gedanken und Ideen dabei, die wir jetzt mit euch teilen wollen. Deswegen, ich spanne euch jetzt nicht länger auf die Folter. Hier ist der Nummer deutlich Talk mit mir und mit Marc Breckwold. Herzlich willkommen im Hamburger Podcast Loft. Marc Breckwold.
Hallo Lars, danke, dass ich hier sein darf.
Marc, es ist mir eine ganz große Freude, dass du hier bist. Ganz große Freude. Das sage ich, ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, sage ich ja bei jedem Gast, ja, dass man sagt, Mensch, dass du da bist, freut mich besonders. Ich meine es auch bei allen genauso, wie ich sage, aber bei dir ist das für mich schon etwas Besonderes, weil als ich mir überlegt habe, ich mache diesen Podcast und ich lade mir dazu Gäste ein aus der Branche und diskutiere über unterschiedlichste Themen, da hätte ich alles verwenden können, dass entweder du oder Maike Brettmann, dass einer von euch mein Gast ist in der ersten Folge. Und jetzt hat es bis zur 18. Folge gedauert, dass du hier bist. Das finde ich unglaublich.
Ja, aber erstmal die richtige Entscheidung, und das ist auch eine meiner Lieblingsfolgen, ich habe sie alle gehört, war die erste, nämlich die mit deinem Vater. Ein toller Mensch und super wertschätzend und ein tolles Gespräch. Und ja, dass Michael Brettmann natürlich schon dreimal hier war und ich jetzt zum ersten Mal, das enttäuscht mich dann schon sehr. Michael, nimm's mir nicht übel. Nein, aber vielleicht liegt das auch daran, dass wir uns ja so regelmäßig sehen, hier in der gleichen Stadt wohnen. Ich kann ja jederzeit spontan kommen. Andere Gäste haben ja viel längere Anreisen. Und insofern ist das vollkommen okay. Ich freue mich, heute hier zu sein und mit dir mal zu sprechen.
Genau. Und wo du das gerade so sagst, du hast völlig recht. Ja, wir sehen uns. Mit keinem sehe ich mich so häufig wie, also mit keinem Podcast-Gast, den ich bisher hatte, so häufig wie mit dir. Wir sind relativ dicht nah dabei. Also gehe ich mal davon aus, wenn du und ich, wenn wir nach diesem Gespräch noch Lust haben, dann ist das hier nur die erste Folge, Marc. Es ist nicht die letzte Folge.
Dann ja, warte erstmal ab, wie es läuft. Vielleicht überlegst du es dir nachher anders.
Ich mir auf gar keinen Fall. Vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer. Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen, Marc. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. So, die Fritz-Cola ist schon geöffnet. Die haben wir hier schon zwischen uns stehen. Das ist wunderbar. Ich hatte gerade in der Anmoderation gesagt, dass du ja auch über einen Umweg in diese Branche gekommen bist. Willst du uns mal mitnehmen? Willst du mal die Hörerinnen und Hörer mitnehmen? Wie kommt es eigentlich, dass du jetzt hier mir gegenüber sitzt, wir Geschäftspartner sind, du überhaupt in dieser Friseurbranche tätig bist? Wenn du das mal kurz für uns Revue passieren lassen könntest?
Ja, gerne. Also vorweg, ich bin ja selber kein Friseur, aber bin eigentlich in diese Branche auch irgendwie hineingeboren, was viele vielleicht nicht wissen oder die meisten nicht wissen, dass mein Urgroßvater 1852 hier in Hamburg eine kleine Seifenmanufaktur eröffnet hat und daraus ist später dann auch eine Firma geworden, die sich um Haarkosmetik kümmert. Das heißt, Friseure in einem Familienunternehmen, wie es die Firma Dralle meiner Eltern, Großeltern und Urgroßeltern war, waren eigentlich fester Bestandteil meines Lebens. Das heißt, ich war schon immer irgendwie in dieser Branche unterwegs oder von ihnen tangiert und war aber auch gar nicht so geplant, dann in ihr zu arbeiten. Ich bin dann ja viele Jahre ins Ausland gegangen. Und irgendwann kam der Ruf aus der Heimat von meinem Vater. Und so bin ich dann auch tatsächlich dann in die Branche direkt gekommen und bin jetzt seit 16 Jahren in dieser tollen Branche zu Hause und leite unser Familienunternehmen Rüff gemeinsam noch mit meinem Onkel und meinen Mitarbeitern.
Jetzt jeden einzelnen Punkt nochmal aufzubröseln, macht höchstwahrscheinlich wenig Sinn. Aber du hast eben sehr schnell gesagt, du warst im Ausland und hast dann dem Ruf gefolgt und bist dann wieder zurück. Du warst ja wie lange in Amerika?
Also insgesamt etwas über 13 Jahre, zwischendurch genau. Auch nochmal ein Jahr in England.
Und du hast da ja aber wirklich ja auch deinen Lebensmittelpunkt aufgebaut. Du warst da verheiratet, du warst fest angestellt, du warst in einer echt großen Company, bist von A nach B geflogen für die. Also ich meine, du warst da ja voll intrigiert eigentlich.
Ja, also ich bin irgendwann der Liebe wegen nach Amerika gegangen und habe dort studiert, Betriebswirtschaftslehre und habe dann dort im IT-Bereich, im Bereich der Beratung unterwegs gearbeitet. Die einzige Gemeinsamkeit der Friseurbranche war, dass ich eigentlich immer Dienstleister war. Immer im Service, im Beratungsbereich und viele dieser Erfahrungen konnte ich natürlich dann auch mit einbringen in meine jetzige Aufgabe.
Mhm. Und dann kam der Ruf, dass man sagt, Mensch, hilf uns mal, du bist Betriebswirt,
genau,
und unterstütz uns mal. Aber das war doch dann niemals geplant, auch für dich, dass du sagst, das ist eine Never-Come-Back-Geschichte und ich bleibe jetzt in Deutschland.
Nein, das war am Anfang geplant für ein Jahr. Das Unternehmen Rüff durchlebte eine schwierige Zeit mit einigen Wechseln im Personal. Und mein Vater fragte mich und mein Onkel, Mensch, Marc, hättest du nicht Lust, komm mal für ein Jahr. Ich glaube, hätten sie gesagt, komm für immer, dann wäre der Schritt, ich war ja da drüben voll integriert.
Das meinte ich, ja.
Und im Job, da hätte ich vielleicht etwas länger überlegt, aber so war der Zeitraum überschaubar. Natürlich als Sohn, auch als Unternehmersohn war klar, wenn ich gebraucht werde, dann komme ich und helfe. Und geplant war es ursprünglich für ein Jahr. Aber es wurde dann ganz schnell deutlich oder auch für mich ganz klar, dass ich da so meine Berufung gefunden habe, dass mir das unglaublich viel Spaß macht, dass diese Branche unglaublich viel Spaß macht und auch unheimlich viel Potenzial hat. Und obwohl wir oder auch ich damals vor großen Aufgaben stand, hat mich das sofort mitgenommen und mitgerissen. Und diese Begeisterung, die ist nie weniger geworden, im Gegenteil mehr. Und ich glaube, wir hatten uns schon öfter mal drüber unterhalten. Ich kann das wirklich heute sagen, ich mache das jetzt seit 16 Jahren und es gibt nicht einen einzigen Tag, wo ich nicht gerne ins Büro, in die Salons, in die Studios, auf die Messen fahre, wo ich nicht gerne zur Arbeit komme. Das ist wirklich eine tolle Branche, in der wir arbeiten.
Das war zu deiner Zeit in Amerika anders? Hast du das, oder ist das eine Lebenseinstellung?
Nein, das ist schon auch ein Stück weit eine Lebenseinstellung. Also meine Frau sagt immer, dass ich so dieses Gen auch von meinem Vater mitbekommen habe, der auch immer alles positiv gesehen hat in seinem Leben. Und das Glas ist immer halb voll. Und wenn es zwei Wege gibt, glaube ich immer an den guten Weg, immer an das gute Ende. Und ja, so bin ich eigentlich gestrickt. Das war schon immer so. Aber war natürlich auch schon ein kultureller Schock nach so vielen Jahren Ausland, nach Arbeiten, nach Jobs in großen Konzernen, dann in ein überschaubar großes, mittelständisches, handwerkliches Familienunternehmen zu kommen, aus New York beziehungsweise auch Arizona zurück nach Hamburg. Das war dann auch noch im März, da hat es geregnet, es war grau und kalt. Also das war schon ein Schritt, der den hatte ich mir am Anfang einfacher vorgestellt, habe ihn aber nie bereut.
Na gut, du hast ja auch dann in dieser Zeit ja nicht nur gemerkt, was für eine faszinierende Branche das ist oder was für ein faszinierendes Unternehmen, sondern du hast da ja auch, glaube ich, privat ja auch dann das Glück gehabt, schnell wieder ein tolles Netzwerk an tollen Menschen aufzubauen.
Ja, meine Frau natürlich. Ja. Und jetzt, mit der ich jetzt seit über 10 Jahren glücklich verheiratet bin, wir haben 3 tolle Kinder und das hilft natürlich auch. Und ja, ich war ja auch, und das ist vielleicht auch so ein Stück weit auch Teil meines Charakters, sehr kommunikativ. Ich war zwar 13 Jahre weg, aber als ich wiederkam, fühlte sich das an, als wäre ich nie weg gewesen. Ne? Ich durch meinen Zwillingsbruder und durch mein starkes Netzwerk an Freunden und Familie, da war ich hier sofort wieder voll integriert.
Schön. Und du hast eben gesagt, dich hat diese Branche dann schnell fasziniert. Das war Anfang der 2000er, ne? War das nicht die Hochzeit von irgendwie alles 10 Euro und super, super, super Cut und alles schnell? Und wo man sagt, eigentlich war das Image des Friseurs vielleicht noch kritischer als im Jahr 2020?
Ja, also die Branche hat sich seitdem massiv verändert. Und ich bin sicher, wir werden ja noch drüber sprechen. Aber das Bild, was sich mir damals bot, war schon spannend und vielleicht auch das Marktumfeld in dem Moment auch ein Stück weit hat zu dem Problem geführt, in dem sich Rüff befand. Nämlich genau das, was du sagst, diese Discount-Konzepte kamen auf den Markt, sprossen wie Pilze aus dem Boden.
Das war doch zur gleichen Zeit ungefähr. Und
genau, ne? Anfang der 2000er, Mitte der 2000er war das so. Und Rüff, mein Unternehmen, ja, wir waren irgendwo so in der Mitte gefangen. Müssen wir jetzt günstig, müssen wir da mitspielen, sind wir gut genug, um wirklich voll auf Qualität zu setzen. Da wurden dann auch Entscheidungen getroffen, sag ich mal, so ein Mischmodell zu fahren. Und das ist etwas, was ich auch schon vorher gelernt habe. Man muss einen Weg einschlagen. Man kann es nicht allen recht machen. Und das war, glaube ich, auch, was am Ende dann zur Schieflage so ein bisschen geführt hat und zu dieser problematischen Zeit, in der das Unternehmen damals steckte, dass man nicht ganz sicher war, in welche Richtung will man gehen.
Oder wofür steht man?
Wofür steht man, genau.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich glaube, darüber haben wir beide nie gesprochen, über den Riff-Salon am Neuen Wall mit irgendwelchen Mac-Computern oder so, die dann da für die Gäste standen, oder? Mhm. Wo du sagst, irgendwie, das passt auch nicht für das, wie ich Rüff als Marktteilnehmer damals wahrgenommen habe.
Dass man sagt, ja, das kam noch etwas später, war einer meiner... Das war eine meiner Ideen, sicherlich ein Schritt in diese Richtung.
Wollen wir das schneiden?
Nein, ich finde ja, das ist groß. War auch ein Stück weit meine Niederlage, weil das war schon auch ein Schritt, in ein wirklich hochwertiges, qualitatives Konzept zu gehen. Aber ich muss ehrlich gestehen, reicht halt nicht, einen schönen Laden und Macs hinzustellen. Die handwerkliche Qualität dahinter muss auch stimmen. Und da waren wir noch nicht so weit. Aber aus diesen Niederlagen oder aus diesen Misserfolgen lernt man dann ja auch. Und die prägen einen. Und das habe ich definitiv getan. Nein, das Problem, was wir damals hatten oder was Rüff gemacht hat, da hat man versucht, oh Mensch, wir haben jetzt diesen Preiskampf. Man hätte sagen können, okay, damit geben wir uns gar nicht ab. Das wollen wir gar nicht. Ja, wir setzen auf Qualität, das hat man nicht getan, sondern man hat gesagt, ja, wir machen so ein Mischmodell und ist auf die wahnwitzige Idee gekommen zu sagen, wir machen in der ersten Stunde den halben Preis. Dann können wir all die Leute, die nach günstig Friseurdienstleistungen suchen, auch befriedigen und danach machen wir dann unser normales Geschäft. Ja, Problem war, klar, bevor der Laden aufmacht, stand da schon eine Schlange vor dem Salon. Natürlich hat es nicht nur eine Stunde gedauert, bis die abgearbeitet war, sondern man mochte die Leute dann auch nicht wegschicken und dann arbeitete man quasi bis zur Mittagszeit diese ganzen günstig orientierten dann ab. Ja, und dann war der halbe Tag aber ja schon vorbei. Also es war ein Riesenproblem. Und am Nachmittag
dann konnte man Schiffe versenken spielen.
Das nicht, aber man hat halt schon viel zu viel am Anfang verschenkt. Also war auch ein Riesenfehler. Auch eine der ersten Sachen, die wir dann auch gleich wieder abgeschafft haben.
Und ich finde es so lustig, wenn du hast im Nebensatz gerade gesagt, wir haben uns da überlegt, ne, gehen wir mehr diesen Discount-Weg oder setzen wir auf Qualität? Das ist so ein schönes Wort, schon ein schöner Begriff. Ne? Wir setzen mal auf Qualität. Aber um Qualität wirklich in den Alltag zu bekommen, an 250 Tagen oder 270 Tagen oder wie viel auch immer unsere Geschäfte geöffnet sind im Jahr, da Da bedarf es ja eine unglaubliche Leistung im Hintergrund, um die Qualität in den Salons erstmal anzuheben.
Ja, und das ist natürlich als
ein Rieseninvest, also
ja,
und Zeit, Geld, alles.
Absolut. Und das ist genau das, du triffst den Nagel auf den Kopf. Als handwerkliches Filialunternehmen, als Dienstleister, kann ich es ja nicht sagen, ich mache das jetzt und dann verkaufe ich das mit einer schönen Kampagne. Das hat ja wirklich in der Konsequenz zur Folge, dass man wirklich jeden Mitarbeiter qualitativ weiterentwickeln muss. Und nur wenn alle das Niveau heben, also eine steigende Flut hebt, dann muss dann alle Boote dann gleichermaßen anheben. Nur dann funktioniert's. Aber das schafft man nicht über Nacht. Das ist ein langer, langer, harter Weg, wo man auch immer mal wieder ins Zweifeln kommt. Schafft man das? Hat man diesen langen Atem? Und man muss auch den unbedingten Glauben daran haben, diesen Weg bis zu Ende zu gehen. Aber der ist ja nie zu Ende, ne? Also auch heute arbeiten wir ja noch daran. Aber das ist ein langer, langer, harter Weg. Und viele Unternehmen, die in unserer Branche unterwegs sind, dazu zählt ja auch deins oder auch von unserem Kollegen Oliver Schmidt, der das ja auch geschafft hat, mit vielen Salons auf höchstem Niveau zu arbeiten, das verdient echt Hochachtung und Respekt, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, noch sind wir ja nicht da, wo wir vielleicht irgendwann mal hinwollen. Ich weiß, wie schwer und wie hart das ist.
Also als du dich mit dem Begriff Qualität beschäftigt hast, oder als du schon in den Fokus gerückt hast, wir müssen uns qualitativ bewegen. Ist das so die Geburtsstunde Null auch schon des RÜV Junior College gewesen? Oder war das RÜV Junior College nachher nur die logische Konsequenz aus den Dingen, die ihr davor gemacht habt?
Nein, also die grundsätzliche Entscheidung muss ja erstmal stehen. Die Strategie, diesen Weg gehen zu wollen. Und das ist ja auch nicht nur meine eigene Idee gewesen. Ich habe das große Glück, einen tollen Partner an der Seite zu haben. Nicht nur mit meinem Onkel, sondern auch mit dem Herrn Dr. Winter, der seit vielen Jahren das Unternehmen mit mir zusammen führt. Das war schon eine strategische Entscheidung zu sagen, okay, diesen Weg gehen wir jetzt. Und dann, wenn diese Strategie oder diese Vision steht, wo du hin willst, da musst du natürlich überlegen, wie kommst du dahin, wie gehst du dahin? Und dann drehst du eigentlich jeden Stein um und überprüfst den auf diese Strategie. Sind wir darin gut genug? Und einer der logischen ersten Bereiche, die wir uns angeguckt haben, war natürlich die Ausbildung bei RÜV. Wie bilden wir eigentlich aus? Und da haben wir uns dann mal ganz kritisch hinterfragt. Man sagt ja so, als Filialunternehmen mit ein paar mehr Salons, das gibt dir die Größe viele Vorteile. Haben wir da eigentlich einen Vorteil? Sind wir darin besonders gut? Können wir das besonders gut? Und da mussten wir, da habe ich mir erstmal die Zahlen angeschaut, da haben wir uns die Zahlen angeschaut, wie viele Auszubildende haben wir eigentlich jedes Jahr? Dann fiel mir die Frage, wie viele davon übernehmen wir? Wie lange bleiben die? Sind die denn heute noch da? Und das war ganz schön ernüchternd, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, wir hatten ganz viele Mitarbeiter, die bei uns gelernt haben und bei uns dann auch geblieben sind und sich toll entwickelt haben, tolle Karrieren gemacht haben, auch schon große Leistungsträger im Unternehmen waren. Aber in der Breite, muss man sagen, war dahinter gar kein System zu erkennen. Sondern das hing. Das war ein Zufallsprinzip. Hatten wir einen Salon mit einer Salonleitung, die Ausbildung für sich als große Leidenschaft hatte, die dann auch noch das Glück hatte, einen tollen Auszubildenden und eine tolle Auszubildende zu finden, dann war das wunderbar. Aber in der Breite waren wir definitiv nicht besser als der Markt. Und wenn man bedenkt, wie viel man investiert in einen Auszubildenden über 3 Jahre, in Zeit, in Geld und so weiter und so fort, muss man eigentlich sagen, dass da fehlte das Konzept, da fehlte eine Strategie und wir haben es nicht gut gemacht. Und so
aber
haben wir
einige, uns, entschuldige, wenn ich da reingrätsche, aber einige Unternehmen haben sich, glaube ich, auch genauso hinterfragt, waren genauso unzufrieden mit dem Ergebnis und sind dann zu dem Entschluss gekommen, wir bilden gar nicht mehr aus.
Also gar nicht auszubilden kam für uns gar nicht in Frage, denn die Ausbildung ist ja die Zukunft des Unternehmens. Aber wir haben uns gerade deshalb die Ausbildung auch uns vorgenommen, weil da haben wir ja Rohdiamanten, da haben wir ja junge Menschen, wo wir diesen qualitativen Weg von der ersten Minute an mitprägen können, die wir gleich mit abholen können auf dieses Konzept. Deutlich einfacher, als wenn man
ja Mach ruhig weiter, das ist fast live aus Hamburg. Wenn hier irgendwelche Geräusche im Hintergrund mal auftauchen, das ist dann so.
Das natürlich deutlich einfacher ist als Mitarbeiter, die vielleicht schon seit vielen Jahren nach einem bestimmten System arbeiten, zu verändern oder zu entwickeln, ist schwieriger als die ganzen Neuankömmlinge, die in den Beruf starten, auszubilden.
Okay, und seit wann gibt es das Revunio College?
Also wir sind heute, habe ich nochmal geguckt, wann haben wir damit gestartet? Wir sind jetzt im 13. Jahr.
Oh, echt? Ich hätte jetzt gedacht, du sagst 6, 7 oder 13.
Nein, im 13. Jahr. Es hat sich natürlich schon verändert und weiterentwickelt, aber vielleicht muss man einmal einen Schritt zurückgehen, denn wie ich ja schon eingangs sagte, ich selber bin kein Friseur, wir haben das natürlich nicht alleine entwickelt. Wir haben gesagt, okay, wenn die Ausbildung der Bereich ist, in dem wir anfangen, uns auf diesen Weg zu machen, dann wollen wir das nicht alleine gehen. Wir haben seit vielen, vielen Jahren die Vella treu an unserer Seite als Lieferanten und auch strategischen Partner. Und die haben das mit uns zusammen quasi entwickelt. Als dritter Spieler am Tisch saß von Anfang an Pivot Point, die wir als Schneide-System mit an Bord geholt haben und den Jens Hagenmüller, den ja viele Hörer auch sicherlich kennen und schätzen.
Der noch nicht im Podcast läuft.
Ja.
Gibt's doch gar
nicht. Es wird Zeit.
Es wird absolut Zeit.
Ein toller Gast, ist gerade Papa geworden.
Ja, ich würde ihn wirklich gerne mal hier einladen. Ich glaube aber, bevor ich ihn einlade, lade ich noch seine Frau ein.
Ja.
Die finde ich ja noch netter.
Ja, aber dann hat
beide nett.
Die sitzt dann hier mit dem kleinen Lenny auf dem Schoß.
Ja, das macht er.
Das wäre dann das, das erste Mal ein Doppelgast. Ja, also die Vella Pivot Point Riff, dieses Dreigestirn, wir haben uns zusammengesetzt und das Junior College entwickelt und sind dann vor 13 Jahren damit an den Start gegangen und haben seitdem immer wieder weiterentwickelt, verbessert und gelernt aus unseren Fehlern und es besser gemacht.
So, nun glaube ich, dass sehr viele Hörerinnen und Hörer dieses Podcastes ja in der Friseurbranche beheimatet sind. Logisch, ja, das ist ja meine Zielgruppe Nummer eins. Und es werden auch viele selbstständige Friseure sein, die diesen Podcast hören. Und es werden natürlich ganz viele sein, die auch das Unternehmen Rüff kennen, also von den Salons oder vielleicht von irgendwelchen Events, Veranstaltungen. Aber ich glaube, die allerwenigsten können jetzt mit dem Begriff Rüff Junior College etwas anfangen. Deswegen streichen wir mal die 13 Jahre und sage, was bedeutet das Rüff Junior College im Jahr 2019, 2020? Was wird da gemacht? Was passiert mit euren Auszubildenden? Ich denke, dass viele überrascht sein werden, was sie jetzt hören.
Oh, das hoffe ich auch. Hoffentlich positiv. Ja, also unser Anspruch war, wenn wir was machen, dann wollen wir es richtig machen. Und mein Anspruch oder auch meine tiefe Überzeugung ist, dass wir für junge Menschen und solche, die Friseure werden oder Friseurin werden wollen, das beste Ausbildungssystem entwickeln wollen und anbieten wollen, was es im Markt gibt. Und der Anspruch oder die Idee hinter dem Junior College ist, ja, die Friseurausbildung, das duale System, ich bin ein großer Freund davon, dauert 3 Jahre. Aber unser Anspruch ist, nein, wir wollen diese jungen Menschen von Anfang an, von dem ersten Tag in ihrer Ausbildung, fachlich, technisch ausbilden und begleiten. Und das Junior College ist 12 Monate und findet komplett im ersten Lehrjahr statt. Wir haben 12 Module, jeden Monat ein Modul. Wir machen das in den Vella Studios, aktuell in Hamburg, in Berlin und auch in Zürich. Und diese 12 Module bauen aufeinander auf, beginnen mit 2 5-tägigen Basiskursen im Bereich Allgemeinbereich,
Dienstleistung,
Hygiene, das Haar. Mhm. Aber dann auch schon im 2. Modul 5 Tage lang Pivot Point, Basistraining, Haarschnitt, am Übungskopf mit Werkzeug.
Ich weiß noch genau, als du mir das erklärt hast, wo ich gedacht habe, das ist viel zu früh.
Ja, wir sagen, früh übt sich. Und wer früh richtig mit Prozessen und Strukturen und einem Prozess anfängt, baut ja ein richtig starkes Fundament, auf dem wir dann aufbauen.
Ja, und die Gesellschaft und auch die Generationen ändern sich ja. Also wir werden ja heute alle darauf geschult, alle, die jetzt in der Ausbildung kommen, die sind doch alle mit Smartphones schon groß geworden. Ja, und du bist gewohnt, dass du ganz schnell Erfolge bekommst. Du bist gewohnt, alles ganz schnell zu bekommen. Und deswegen, ja, Pivot Point gleich im ersten Monat oder im ersten Quartal damit zu starten, hätte ich vor 10 oder 20 Jahren gesagt, völliger Quatsch. Und mit der heutigen Generation, die da ist, und ich sehe das ja selber, weil ja auch unsere Auszubildenden beim Rufino College mit aktiv sind, da merke ich, was für eine Begeisterung da ist und was für eine Unverbrauchtheit. Und die brauchst du ja oftmals auch.
Absolut. Also vielleicht, um die erste Frage noch zu beantworten, was ist das Rufino College 12 Module?
Da hast
also
du recht,
zwei Basismodule. Und dann kommen 10 weitere Module, da geht es um Basis-Farbwissen, dann kommen schon erweiterte Schnitttechniken, dann haben wir das Thema Blond, dann haben wir wieder ein Schnittmodul, wo wir unsere Kollektionshaarschnitte den jungen Azubis schon beibringen, dann reden wir über Strehen, Freihandfarbtechniken und dann, das ist ganz wichtig, ab dem 9. Modul, bis dahin arbeiten wir an Medienübungsköpfen, ab dem 9. Modul wird an Modellen gearbeitet, die uns das Wella-Studio dann stellt. Und dann wird im Grunde genommen schon der gesamte Friseur oder der Salonablauf trainiert, von der Begrüßung über die Beratung, über Schnitt, über Farbe, über Pflege. Und da geht es nicht darum, heute machen wir mal diese Technik, sondern hier kommt ein Gast, so nennen wir unsere Kunden, mit einem Wunsch und den müsst ihr jetzt bedienen. Und dabei werden die begleitet, gecoacht, natürlich dann auch immer wieder Themen vertieft. Am Ende müssen sie dann auch ihre Ergebnisse immer vor der Gruppe präsentieren. Also damit machen wir auch Persönlichkeitsentwicklung, wenn man so will. Denn es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, nicht nur das Handwerk zu beherrschen, sondern auch sein Handwerk nach außen zu präsentieren.
Absolut.
Und das kriegen die jungen Menschen dort mit. Und dann ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit bei uns ganz wichtig. Die fahren nicht auf ein Seminar und kommen dann zurück in den Salon, sondern zwischen den Modulen kriegen die ein Hausaufgabenheft. Das sieht ähnlich aus wie in der Berufsschule, wo jedes Modulinhalt mit 15 bis 20 Hausaufgaben dann versehen ist zu diesem Thema, was die jungen Leute, die jungen Menschen, die Auszubildenden in ihrem Salon dann üben müssen. Also wenn Sie das Strehenmodul hatten, klassische Foliensträhen, dann müssen Sie bis zum nächsten Modul, das findet dann ja 3, 3,5 Wochen später statt, 20 Mal Strehen im Salon machen, entweder im Übungskopf oder schon an Gästen. Und bevor das nächste Modul losgeht, kontrollieren wir das Hausaufgabenheft. Es gibt einen kleinen Test, entweder praktisch oder theoretisch, um zu gucken, wurde das auch vertieft. Und dann erst gehen wir den nächsten Schritt. Und nach jedem Modul bekommen wir auch von unseren eigenen Trainern, von den Wella-Trainern, von Jens Hagenmüller, von Pivot Point, individuell für jeden Mitarbeiter eine Beurteilung, eine Bewertung. Wie macht er sich? Wo sind seine Stärken? Wo sind seine Schwächen? Damit der Salonleiter oder der Ausbilder oder die Ausbilderin im Salon auch diesen Auszubildenden dann weiterentwickeln kann. Und das machen wir über ein Jahr mit einer Intensität, mit einer Konsequenz, mit einer Disziplin, die, glaube ich, auch so ein Stück weit das Geheimnis des Erfolges ist. Es sind ja nicht nur, wir haben das College und hier sind 12 Module, sondern das auch wirklich eng begleiten. Und am Ende, Lars, machen wir eine Abschlussprüfung, die geht über 2 Tage. Da wird theoretisches Wissen abgefragt, da werden am Übungskopf praktische Techniken geprüft und dann werden Modelle gemacht in dieser Prüfung, 2 Stück, von Anfang bis Ende. Da bringt man nicht wieder bei der Gesellenprüfung sein Modell mit und weiß, was kommt auf einen zu, sondern die werden denen zugelost.
Auch bei der Meisterprüfung ist das so, Marc.
Ja, und also bei uns ist es nicht so. Da sitzen halt Leute, die sitzen an Spiegel 1 bis 10. Die Auszubildenden losen sich eine Zahl 1 bis 10 und dann suchen sie ihren Gast, den sehen sie zum ersten Mal wie einen neuen Gast im Salon und müssen dann von der Beratung über die Durchführung, Schnitt, Farbe, Styling, Beratung, Pflegeempfehlung, alles abliefern und dann auch vor der Gruppe und unserer kleinen internen Prüfungskommission dann präsentieren. Und Lars, es ist der Hammer. Ich meine, ich sehe diese Auszubildenden ja regelmäßig in den Modulen. Ich sehe sie am ersten Tag im Rufino Junior College, auch vorher schon. Und wenn ich sehe, wie diese jungen Menschen sich über ein Jahr entwickeln und wie aus einem kleinen, zarten Pflänzchen, was uns da ja anvertraut wird am Anfang der Ausbildung, was innerhalb von einem Jahr aus diesen jungen Menschen wird und wie die auf der Bühne stehen und was die für Ergebnisse zaubern und was für Persönlichkeiten sich da entwickeln. Ich kriege hier, und das können die Hörer jetzt nicht sehen, ich kriege hier gerade Gänsehaut.
Ich sehe es.
Das ist der Hammer, das ist der Wahnsinn und das ist dann auch sowohl für die Auszubildenden, auch für uns dann der Lohn dieses Systems. Und die Prüfung, die die machen, ist, sag ich mal, was den praktischen Teil angeht, sicherlich um deutlich anspruchsvoller vielleicht noch als die Gesellenprüfung, die abgelegt wird.
Ob sie deutlich anspruchsvoller, das wüsste ich jetzt nicht. Sie muss sich definitiv nicht verstecken. Ich durfte ja selber schon bei ein paar Prüfungen dabei sein. Ich glaube, das, was euch wirklich ausmacht und was mich jedes Mal überrascht, wenn ich dabei bin, wenn diese Prüfungen abgenommen werden, ist mit welcher, das war für mich am Anfang sogar ein bisschen befremdlich, mit welcher Disziplin und Konsequenz geprüft wird. Also da, ich will nicht sagen, dass man da zum Lachen in den Keller geht. Es ist ja jetzt nicht so, dass es da ein Straftraining ist. Aber da wird, da kannst du als Friseur mit einem lockeren Spruch und mal so ein bisschen, ich versuche jetzt mal hier mich durchzumogeln irgendwie, da beißt du auf Granit. Da sitzt du da, da sitzt Doc Winter, da sitzt der Jens Hagemüller, da sitzt von Weller jemand und ist wirklich ganz penibel und genau. Und es wird alles wirklich bis ins kleinste Detail gecheckt und kontrolliert. Und das finde ich wirklich bemerkenswert.
Ja, also und ich sag dir auch, das zeigt dir auch, wie ernst wir das nehmen. Ja,
total. Also da ist eine totale Ernsthaftigkeit.
Ja. Das zeigt den Anspruch, den wir haben. Der ist hoch an unsere Auszubildenden, auch an uns selbst. Aber auch ein Stück weit erinnere ich mich an meine eigene Schulzeit. An welche Lehrer erinnerst du dich in deiner Schulzeit? Das war nicht zwingenderweise die dir am besten gefallen haben, wo du den meisten Spaß hattest, die man auf der Nase rumgetanzt hat. Also mir geht's zumindest so aus meiner Schulzeit, aus meinem Studium. Ich erinnere mich an meine Lehrer und Professoren, die hart, aber herzlich waren, die streng waren, wo ich heute mit etwas Abstand sagen kann, ja Gott sei Dank hatte ich diese Lehrer, da habe ich am meisten gelernt. Und genauso halten wir es auch im Junior College. Natürlich ist da auch viel Spaß dabei, da wird gelacht, wir haben Freude, da entsteht ja auch über ein Jahr lang eine tolle Community zwischen den Auszubildenden, die aus unterschiedlichsten Teilen Deutschlands kommen, aus unterschiedlichsten Salons, die sich da immer wieder treffen, die diesen Weg gemeinsam gehen, mit allen Höhen, mit allen Tiefen, die man jeder in diesem ersten Jahr erlebt. Und aber am Ende tun wir das ja auch nicht nur für die, sondern auch für uns. Unser Anspruch ist es, sensationelle Friseure auszubilden, tolle Mitarbeiter zu haben, die bei uns auf viele Jahre erfolgreich arbeiten. Und dann dazu gehört das Fundament, was wir dort legen.
Das ist ja ein unglaublicher Invest, den ihr da tätigt, gerade in diese ganz jungen Menschen, erstes Ausbildungsjahr. Also da steckt ja sehr viel Geld rein, aber auch unglaublich viel Zeit. Und ich merke das, da ich ja kooperieren darf, aufgrund unserer Geschäftsbeziehung, wie viel Zeit das auch ist. Ne? Weil das duale System läuft weiter, die Schulzeit, die Blöcke gibt sowieso. Dann sind die auch noch alle 3-4 Wochen auch noch mal für mehrere Tage wieder auch noch im Studio. Das heißt also, diese Auszubildenden sind ja nur sehr selten eigentlich im ersten Ausbildungsjahr auch wirklich im Salon. Sehr selten klingt jetzt vielleicht übertrieben, aber deutlich weniger als üblich. Wie viele von denen, die ein RÜV Junior College starten und wie viele von denen, die dann nachher eine Prüfung ablegen, wie viel Schwund ist dazwischen? Also
ja, also die Frage ist berechtigt.
Vielleicht muss man das noch schnell sagen. Ich glaube, du hast das aber auch schon im Nebensatz gesagt, nur nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, die ich kriege ja auch alle 3-4 Wochen eine Übersicht, eine Bewertung, wie war deine Auszubildende im letzten Block oder im letzten Modul, genau. Und klar, wenn man da mal sieht, dass jemand eine 5 hat oder wie auch immer, dann trägt es nicht unbedingt immer noch zur Motivation bei.
Das ist klar. Aber nochmal erstmal viel Wertschätzung. Wir geben denen dann ja auch Hilfestellung, wo und wie können sie sich verbessern. Sprechen ja auch immer mit den Ausbildern. Und nochmal, wir wollen da keine Gefälligkeitsnoten damit verteilen. Damit tun wir den Auszubildenden ja gar keinen Gefallen. Sondern wenn da was nicht gut lief, dann gibt es auch mal eine schlechte Note. Aber dann bieten wir Lösungen. Und das ist halt auch ein Stück weit das Leben. Das ist dann vielleicht nicht mehr so wie in der Schule, wo man untergeht, sondern hier, wir sind hier im Job. Das ist Arbeit, das ist Karriere und da haben wir einen hohen Anspruch. Die Frage, die du mir stellst, Abbrecherquote oder dergleichen, wie viele Staffeln ist. Also, wenn man sich anschaut, in der Branche haben wir, glaube ich, die Statistiken aktuell sagen, 50% brechen ab. Wir sind nicht bei 0%, aber wir sind auch nicht bei 50. Wir liegen so ungefähr bei ein Drittel, die wir auf dem Weg im ersten Jahr verlieren. Das Drittel, was wir verlieren, das ist so 50-50. Wir sind sehr konsequent dadurch, dass wir schon in der Probezeit in den ersten 4 bis 6 Monaten ja schon auch die Auszubildenden, auch im Vergleich mit den anderen Auszubildenden im Junior College haben wir einen sehr guten Eindruck, wie viel Wille, Disziplin und Talent bringen die mit. Und wir scheuen uns auch nicht, wenn wir sehen, hey,
geht nicht,
ja. Schleppen wir die nicht 3 Jahre durch, da sind wir dann auch konsequent und trennen uns mal. Umgekehrt genauso, auch wenn wir vorher ganz viel kommunizieren, gibt es auch Auszubildende, die sagen, hey, es ist zu anstrengend, zu anspruchsvoll, hier werde ich ja bewertet, hier werde ich vielleicht auch mal kritisiert, dem möchte ich mich nicht stellen, dann gehe ich. Aber in Summe, glaube ich, gibt uns der Weg da recht. Aber auch hier sind wir immer dabei, uns zu hinterfragen, wie können wir noch mehr eine bessere Quote generieren, dass noch mehr Menschen auch diese Ausbildung beenden. Und das beginnt ganz klar, da gucke ich in den Spiegel bei uns. Wie ist denn unser Auswahlkriterien? Also wir werden dieses Jahr erstmalig, bei uns sind sowieso schon Praktikas und kleine Einstellungstests schon Pflicht, aber wir machen tatsächlich dieses Jahr auch erstmalig, planen wir Assessment Centers, wo wir die jungen Auszubildenden, bevor sie mit der Ausbildung beginnen, bevor wir den Arbeits- oder Ausbildungsvertrag unterschreiben, die nochmal in Teams zusammenholen. Ich gucke mir jeden Einzelnen an und meine Führungskräfte gucken die sich an, damit wir vorne in der Auswahl gewährleisten, dass wir die richtigen jungen Menschen einstellen und keinen auf dem Weg verlieren oder so wenig wie möglich.
Ich möchte jetzt meine Frage, die ich im Kopf habe, nicht verlieren, die, glaube ich, jetzt vielen auf den Nägeln brennt. Aber bevor ich die stelle, gehe ich sofort auf das ein, was du gerade gesagt hast mit den Assessment Centern. Meines Wissens gibt es sehr viele Friseure, die würden gerne ausbilden, finden aber gar keine Auszubildenden. Habt ihr nun so viel Bewerbung, Marc, dass ihr Assessment Center ins Leben ruft, um eine Vorauswahl zu treffen? Also hat sich in diesen letzten Jahren, wo ihr das Ruf Junior College gemacht habt, auch da etwas entwickelt, dass man sagt, ihr kriegt von Jahr zu Jahr eventuell mehr Anfragen an Ausbildung oder ist das eher weniger geworden?
Also wir alle kennen die Zahlen, vor 15 Jahren waren es noch 40.000 Auszubildende, letztes Jahr waren es 10.000 neue Ausbildungsverträge. Also auch diese Zahl geht nicht spurlos an uns vorbei und in Summe sind es weniger geworden. Was ich feststelle, ist, dass wir auf der einen Seite vielleicht auch durch unsere Bemühungen und auch die Erfolge, die wir mit diesem System haben, auch viele Empfehlungen bekommen von Geschwisterkindern, besten Freundinnen, die bei uns schon mal gelernt haben, oder von Auszubildenden, die uns weiterempfehlen, aber auch einfach von außen. Also die Qualität steigt von Auszubildenden, auch dieses Jahr überraschend für einige Abiturienten dabei. Das ist ganz toll, aber in der Breite, sage ich ganz ehrlich, es sind weniger geworden und auch die Qualität ist schlechter geworden. In Summe möchte ich es jetzt ganz pauschal sagen. Deswegen ist es ja so wichtig, dass man vorne, vor der Entscheidung, für wen entscheiden wir uns, ganz genau hinguckt. Deswegen geben wir uns dafür Mühe und investieren.
Also hast du keine Planzahl, dass du sagst, wir brauchen in diesem Jahr 20, 30, 40, 50, 60 Auszubildende, sondern du sagst, okay, natürlich gibt es da eine Wunschzahl, die ihr habt, aber lieber habe ich weniger und dafür in der Qualität bessere als umgekehrt.
Absolut. Also das, was ich schon gesagt habe, wenn wir was machen, dann machen wir es richtig. Keine Kompromisse. Lieber 2 zu wenig als 2, von denen ich sowieso weiß, dass sie dann scheitern. Das ist nie gut für die Gruppendynamik, kostet auch nur Geld, Zeit und ist dann am Ende, dann sind wir für diese jungen Leute dann auch nicht das richtige Unternehmen für die Ausbildung.
Ah, Geld, da war ja dieses Wort, das ich vor 2, 3 Minuten im Kopf hatte. Und die Frage, die, glaube ich, vielen auf den Nägeln brennt. So eine Ausbildung kostet doch auch unglaublich viel. Wie bekommst du das wieder refinanziert? Das heißt, die Auszubildenden machen ja eine interne Junior College Prüfung nach dem ersten Ausbildungsjahr Und arbeiten die dann sozusagen ab dem zweiten Ausbildungsjahr voll als Friseur mit? Gibt es da irgendwelche Juniorpreise noch? Oder sagst du, nein, wir investieren voll, aber dafür wünschen wir uns auch in der Ausbildungszeit dann auch, dass das möglichst am Ende der Ausbildung vielleicht ein Nullsummenspiel ist?
Also zunächst einmal zu den Kosten. Wenn wir es so überschlagen mit den ganzen Handwerkszeug, was die von uns am Anfang der Ausbildung gestellt bekommen, den Unterrichtsunterlagen, den Reisekosten, auch die externen Trainer, die wir dort beschäftigen. Das Ganze drumherum, die ganze Organisation, kann man sagen, kostet das erste Ausbildungsjahr inklusive der Ausbildungsvergütung zwischen 10.000 und 15.000 Euro pro Auszubildenden. Das ist also schon mal ein großer Invest. Natürlich bin ich auch Betriebswirt und wir möchten also langfristig sowieso tolle Friseure ausbilden, aber wir sind schon bestrebt, dass diese Investition, die wir in die Auszubildenden tätigen, auch innerhalb der Ausbildungszeit wieder rein verdient wird. Und wenn wir da einen guten Job machen, dann rechnet sich das immer. Das ist, da kann man richtig gutes Geld verdienen. Bei uns ist es so, am Ende des ersten Ausbildungsjahres, wie gesagt, steht die Prüfung des Junior Colleges an, dann sind die bei uns auch nicht mehr Auszubildende, sondern Junior Stylisten. Und dann ist bei uns das so, dass sie dann zu unseren Junior-Stylisten-Preisen, das sind reduzierte Preise in der Regel, ja, okay, 50%.
50%?
Im Salon aktiv arbeiten.
Okay.
Das dürfen sie maximal für ein Jahr. Und es ist die Aufgabe der Ausbilder, des Salonleiters, aber auch von uns durch weiterführende Seminare, die im zweiten Lehrjahr sind, sie dahin zu führen, dass sie ab dem dritten Lehrjahr als Junior-Stylisten schon die vollen Preise im Salon kassieren, dass sie anfangen, sich Stammkunden aufzubauen, ganz aktiv als vollwertiges Mitglied im Team mitarbeiten. Denn unser Ziel ist es ja, jeden dieser Absolventen dann auch zu übernehmen, dass wenn sie dann einsteigen zum Gesellenlohn, sich dann auch schon tragen.
Und wie ist denn da die Quote des Übernehmens nach der Ausbildung?
Ja, also sage ich mal so, jeden, der bei uns durchs Junior College, das Junior College erfolgreich absolviert und sich dann engagiert im Salon zeigt, würden wir sofort übernehmen. Und sprechen auch schon ganz früh mit den Auszubildenden darüber, über deren Karriereplanung, wie die in die Reise weitergehen soll. Also da ist die Quote sehr, sehr hoch. Ich könnte sie dir jetzt gar nicht sagen. Sie liegt sicherlich jenseits der 80%. Aber wir sehen natürlich auch, dass dazu immer zwei gehören. Nämlich, ja, dass die jungen Menschen das dann auch bleiben wollen. Und da sehe ich auch schon Veränderungen jetzt im Verhalten der Generation, dass wir doch des Öfteren auch feststellen, dass die andere Planung haben. Obwohl ich ja sie eigentlich ausbilde und am liebsten dann für 10, 20 Jahre bei uns im Unternehmen
andere
hätte.
Andere berufliche Planung, also die dann sagen, nee, ich möchte dann zu Nikolaisen. Hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ne? Nee, hatten wir noch nicht. Oder die ganz aus dem Beruf wieder rausgehen und dann nochmal was ganz anderes machen wollen. Ich meine, höchstwahrscheinlich gibt es beides.
Ne? Ja, es gibt beides. Also, und das ist für mich auch ganz normal. Also natürlich versuchen wir, die Guten zu halten. Und viele sagen ja auch immer, oh ja, hier einmal Auszubildender, immer Auszubildender. Aber da bin ich ja in der tollen Lage, dass ich in der Regel auch sagen kann, Eki, du hast in Salon A gelernt.
Ja.
Und du startest jetzt in Salon B durch und da bist du nicht Auszubildender, da kommst du als vollwertiger Geselle rein. Das ist toll. Natürlich habe ich auch welche, die sagen, okay, ich möchte jetzt mal ein ganz anderes Unternehmen kennenlernen. Das ist schade. Das habe ich relativ selten, weil wir natürlich die 3 Jahre lang begleiten und versuchen auch emotional ans Unternehmen zu binden und denen auch schon eine Karriereplanung aufzuzeichnen und dass sie bei uns bleiben. Nein, was ich eher sehe, ist, dass die Branche komplett wechseln und sagen, da bin ich immer ganz verwundert, Herr Breckwold, ich möchte gerne noch mal was anderes machen. Ich sage, du bist 18, du bist 19 und dass du klingst wie jemand, der schon seit 30 Jahren das Gleiche macht und muss sich jetzt noch mal verändern. Also, unheimlich schwer für mich. Nee, die sagen dann einfach, das ist dann halt Generation Y, Generation Z. Ne? Die haben gesagt, ja, ich habe das jetzt abgeschlossen, hat mir Spaß gemacht. Aber ich möchte noch mal was anderes machen. Wir haben natürlich auch Wettbewerb von anderen Branchen. Das häufigste, ich führe da jetzt kein Buch, im letzten Jahr war, ja, ich möchte in die Pflege oder in die Kinderbetreuung.
Ist nicht dein Ernst.
Ja, da gibt es dann ganz viele, die sagen, ja, ich arbeite gerne mit Menschen und da kriege ich noch mal eine tolle Ausbildung und ich kriege BAföG und das muss ich nicht zurückzahlen und da gibt es Arbeitsplätze.
Aber der Verdienst ist, glaube ich, auch nicht so richtig.
Gründen. Ja, das sind dann vielleicht auch nicht die richtigen, weil ihnen dann vielleicht die Leidenschaft für den Beruf fehlt. Okay. Aber es ist dennoch, ist das, kommt das häufiger vor. Für
die Gesellschaft natürlich toll, wenn du in die Pflege gehst zum Beispiel. Ja. Haben wir eh zu wenig.
Ja, aber wir haben auch viel zu wenig Friseure, gute Friseure.
Da hast du recht.
Jetzt haben wir da investiert und mit viel Leidenschaft. Und
ja, aber umso wichtiger ja, jetzt wo ich dir da so zuhöre, umso wichtiger ja, dass die in ihrer Ausbildungszeit dann die Kosten aber auch wieder...
Das tun sie.
Reinarbeiten, genau. Ja. Aber das ist ja auch ganz wichtig. Ne? Also ich sehe das jetzt bei mir. Ihr habt ja keine Assistenzkultur, ne? Also
nein.
Das heißt, alle Mitarbeiter, alle Friseure machen mehr oder weniger ja alles selbst. Und bei uns ist es so, dass wir auch viel Assistenzkultur haben. Das heißt, dass viele Auszubildende auch den Stylisten zuarbeiten. Und dadurch entsteht natürlich auch manchmal Frust, auch bei unseren Riff Junior College Absolventen natürlich Frust, weil die sind alle connected, die diesen Kurs mitgemacht haben, die sehen hier bei Riff, da habe ich schon die eigene Kunden aufgebaut und bei uns, bei Nikolaisen, musst du vielleicht immer noch prozentual viel zu viel Zusatzleistung machen, ohne deine eigenen Kunden aufzubauen, führt natürlich dann auch klar, zu Frust und betriebswirtschaftlich macht das auch nicht so wirklich Sinn. Also da müssen wir uns auch wirklich auch bewegen, also jetzt Nikolaisen sein.
Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sein.
Es aber ist ich brauche auch die Antworten wie meine Stylisten, die ja nun wirklich super hochwertig arbeiten, auch auf einem ganz, also auch sowohl Qualitätsniveau als auch, das muss man ja zugeben, auch auf einem hohen geldlichen Niveau, Preisniveau, dass man sagt, die können eigentlich nicht die ganzen Farben selbst abwaschen oder wie auch immer, weil dazu sind sie dann eigentlich zu teuer.
Ja, und natürlich, dann, bei uns machen das auch Auszubildende im ersten und zweiten Lehrjahr, aber der Fokus ist darauf, wirklich produktiv an den Gast zu bekommen. Und es ist sicherlich einfacher in einem Salon wie bei uns, wo Waschen, Schneiden vielleicht 50 Euro oder 55 Euro kostet, als in einem Salon, wo es dann 85 oder 90 kostet. Aber da haben wir dann halt unsere Junior-Stylisten-Preise. Aber bei uns gewinnen ja beide, denn wir haben auch ein Prämiensystem für die Auszubildenden. Und im dritten Lehrjahr verdienen unsere Auszubildenden, die richtig gute Umsätze machen, fast schon so viel wie ein Friseurgeselle. Und das ist natürlich eine riesen Motivation für die. Und da gewinnen beide.
Ist denn das Riff Junior College und alles, was damit dranhängt, sprich die Betreuung der Auszubildenden und der jungen Stylisten in den Riff-Salons, ist das im Jahr 2020 schon die perfekte Welt? Oder gibt es Dinge, wo du sagst, da müsst ihr euch noch verbessern oder damit beschäftigt ihr euch noch?
Also grundsätzlich
bin ich kann mir vorstellen, also wir haben darüber auch so noch nie wirklich gesprochen, aber ich kenne ja die Intensität in diesem ersten Ausbildungsjahr, die ja immens ist. Wie ist sie denn im zweiten oder im dritten Ausbildungsjahr? Oder wenn ich als Junggeselle jetzt gerade ausgelernt habe, ich könnte mir vorstellen, dass die ja weitaus geringer ist, weil du kannst ja nicht alle drei Wochen jeden Mitarbeiter noch zu einer Weiterbildung schicken.
Das ist richtig, aber Lars, für mich gilt es darum, im ersten Lehrjahr kommt das Fundament.
Vollgas. Ja.
Und da kommt die Basics, Haare schneiden, färben, pflegen, Techniken, Freihandfarbtechniken, das ganze Thema Beratung. Natürlich folgen dann auch Aufbaumodule, nicht in der Intensität, alle einmal im Monat mit 12 weiteren Modulen. Im zweiten Lehrjahr geht es wirklich darum, das, was ich da gelernt habe, in der Praxis anzuwenden, zu verfestigen, erste Erfahrung im Salonalltag, im Team zu sammeln, um dann da im dritten Lehrjahr darauf aufzubauen und dann voll mitzuarbeiten und sich dann auch anfangen, einen eigenen Kundenstamm aufzubauen. Das ist tatsächlich das Ziel. Und du fragst mich, verändern wir das? Ist das in seiner Vollkommenheit jetzt da und richtig? Sage ich nein. Das entwickeln wir immer weiter. Die Inhalte passen wir an. Natürlich ist das Thema Balayage in den letzten Jahren auch fester Bestandteil des Riff Junior Colleges geworden. Natürlich sind alles, was an neuen Trends kommt, fließt schon in das Junior College ein. Das halten wir immer aktuell, was im Markt auch nachgefragt wird und versuchen das zu verändern. Mhm. Aber eins tun wir nicht. Wir alle und all deine Hörer können das sicherlich bestätigen, dass es immer schwieriger wird, gute Auszubildende zu finden. Und auch, dass die Generation und die Menschen sich verändern. Und es wäre ein einfaches zu sagen, hey, das ist so schwierig und wir haben immer noch Abbrecherquoten und so weiter und so fort. Komm, wir senken mal ein bisschen dann den Anspruch und das Niveau, damit da mehr durchkommen. Da sind wir uns alle bei uns im Hause einig. Das werden wir nicht tun. Dieses Niveau und diesen Anspruch und diese Strategie, die wir haben, die werden wir nicht verändern. Der Anspruch bleibt hoch, dann lieber mit weniger auszubilden, aber richtig ausbilden auf dem Niveau.
Das wird ja auch wertgeschätzt von sehr vielen Kammern, glaube ich, nicht? Oder Berufsschulen. Die machen da mit. Also ich weiß, in Hamburg, die Hamburger Berufsschule, die unterstützt dich da ja auch sehr. Das heißt, wenn so ein Modul in die Schulzeit fällt, das sind ja manchmal 3 oder 4 Tage, ne, dann sind die auch von der Schule dann befreit, müssen den Inhalt natürlich nachholen. Hast du das in anderen, oder ist das deutschlandweit so? Wird das positiv begleitet von den Kammern, Innungen?
Ja, also in der Breite, ja. Also hier können wir mal, wir beide sind ja Hamburger, mal einen schönen Gruß an Herrn Lücking und Frau von Thun, die hier einen großartigen Job machen an der Hamburger Berufsschule, die uns großartig unterstützen und das auch fördern und natürlich auch unsere Auszubildenden freistellen, wenn die Module haben, weil die ja wissen, hey, die sind nicht im Salon und fegen und kochen Kaffee und machen Einkäufe, sondern die lernen was für den Beruf und diese Leidenschaft und dieses Ziel teilen wir. Ja. Also da sind sie ganz, ganz toll.
Ja, die Hamburger Berufsschule ist super und ist auch geplant, natürlich hier mal ins Hamburger Podcast.
Ja, die sind einfach nur großartig. Also da können sich ganz viele eine Scheibe von abschneiden. Aber, und das ist dann auch der Vorteil unserer Nachhaltigkeit. Lars, wir machen das seit 13 Jahren. Und natürlich kommen wir immer wieder mit den gleichen Berufsschulen, immer mit den gleichen Innungen in Kontakt. Und am Anfang ist es immer skeptisch. Ich schreibe denen persönlich Briefe, ich rufe die an. Ich bin auch manchmal so weit und sage, hey, wenn ihr unsere Schüler nicht freistellt, dann können die bei uns keine Ausbildung machen, dann muss ich mich von denen trennen. Und dann rudern die ganz schnell wieder zurück und sagen, oh Gott, ich habe ja eh schon viel zu wenig Schüler. Und dann gehen sie diesen Weg mit. Aber ich sage denen auch immer, ich verspreche ihnen, die machen überdurchschnittlich gute Leistung. Und wenn sie aufgrund der Fehlzeiten in den Schulen die Leistung darunter leiden, dann machen wir Nachhilfe. Dann nehme ich sie auch aus dem Junior College. Wir tauschen die Klassen. Also wir tun alles, um denen die Ausbildung zu ermöglichen und möglichst wenig, sag ich mal, in Konflikt zu geraten. Und dadurch, dass wir es seit 13 Jahren machen, sage ich den jungen Leuten, macht einen guten Job. Denn wenn ihr einen guten Job macht in eurer Ausbildung, in eurer jetzigen Klasse, ist der Auszubildende erst im nächsten Jahr hat es dann einfacher und wird dann automatisch freigestellt. Umgekehrt, natürlich könnte es zu Problemen führen.
Mhm. Gibt es noch andere Unternehmen in Deutschland, die dir bekannt sind, die ein ähnliches Ausbildungskonzept fahren wie ihr?
Also ich glaube schon in der Breite, dass der Markt ganz anders an die Ausbildung herangeht. In der jetzigen Zeit Mitarbeitermangel und so weiter auch rangehen müssen. Es gibt sicherlich ganz tolle Beispiele, beispielsweise der Ralf Steinhoff im Süden, den ich gut kenne, der macht einen super Job in der Ausbildung. Der macht das ja auch mit seinem Industriepartner, mit Biosthetik. Also das haben, glaube ich, alle erkannt, dass wir in diesem Bereich uns verändern und weiterentwickeln müssen. Und das tut, glaube ich, der gesamte Markt. Jetzt habe ich deine Frage vergessen, Lars.
Nein, das war super, weil du zum Beispiel Biosthetik als Beispiel gebracht hast, die ja auch sich sehr um Ausbildungsqualitäten bemühen. Dass ich sage, gibt es noch andere Unternehmen in unserer Branche, die dir bekannt sind, die ein ähnlich intensives Ausbildungskonzept haben?
Ja, also ganz tolle Kollegen. Ein Oliver Schmidt hat seine Akademie. Ein Michael Brettmann, der hier auch schon, ich gehört habe, schon dreimal zu Gast war, bildet mit Leidenschaft aus. Also ich glaube, das machen ganz viele, machen ganz viel richtig und haben auch erkannt, dass das kein Kostenfaktor ist, den sie haben, sondern eine Investition in die Zukunft. Und das tun ganz, ganz viele. Sicherlich gibt es auch noch das ein oder andere schwarze Schaf. Ich kriege das immer mit von meinen Auszubildenden, die natürlich dann auch mit Berufsschülern anderer Friseurbetriebe in eine Klasse gehen. Und dann höre ich, was dürfen die im ersten und im zweiten Lehrjahr, was machen wir alle? Aber ich glaube, in der Breite tut sich da ganz viel, weil alle erkannt haben, wenn wir keinen guten Job in der Ausbildung machen, dann gehen uns irgendwann die Friseure aus und die Mitarbeiter aus. Und das wäre nicht gut. Natürlich bilden viel zu wenig aus. Wir haben auch viel zu wenig Auszubildende. Aber in der Breite, glaube ich, genießt das Thema Ausbildung eine immer wichtig oder immer eine größer werdende Bedeutung.
Gibt es die Möglichkeit, als Friseurunternehmer, der ausbildet, sich irgendwie an das Ruff Junior College mit irgendwie in irgendeiner Form zu kooperieren, zu beteiligen? Oder sagst du, das ist wirklich ein geschlossenes System? Ich merke das ja, wenn ich das, jetzt schöne Frage, wenn ich 1000 Komma setze, aber ich merke das ja bei mir, wir beide sind nun wirklich eng befreundet und begleiten uns gegenseitig auch viel. Und trotzdem, das war nicht einfach, als wir angefangen haben da mit unseren Auszubildenden, weil du dann auf einmal dann merkst, so, oh Gott, haben wir eigentlich Pivot Point Mitte? Also haben wir Friseure, die auch Pivot Point können? Die Ausbilder, können die das denn auch nachher schulen und trainieren und begleiten? Und es gibt ja so viele Dinge, wo man sagt, oh Gott, da ticken wir anders. Nicht besser, nicht schlechter, sondern einfach anders. Aber jetzt setze ich das letzte Komma. Besteht von deiner oder von eurer Seite Interesse, in der Zukunft vielleicht dieses System auch anderen zur Verfügung zu stellen? Oder sagst du, das ist einfach ein geschlossenes System für euch?
Also für uns ist es ein geschlossenes System. Das ist für uns ja auch ein Stück weit Wettbewerbsvorteil, wenn man so will. Nichtsdestotrotz, du klar als Freund und Geschäftspartner hast deine Mitarbeiter dabei. Wir haben im Osten auch einen Interieurfreund, den Daniel Schwefel, der in diesem Jahr einen Auszubildenden in Berlin bei uns in Anführungsstrichen mitlaufen lässt. Also in Ausnahmefällen machen wir das schon mit unseren Partnern und, sag ich mal, Friends und Family. Aber ich weiß auch beispielsweise, dass wir das ja jetzt, das Haare schneiden und färben und so weiter, nicht erfunden haben. Da kommt ja auch viel Input von Vella. Auch die bieten da tolle Kurse an für Auszubildende oder die Auszubildenden ihrer Kunden. Aber also, um die Frage zu beantworten, nein. Aber das System ist offen. Man kann sich das ja auf unserer Webseite auch angucken. Was sind die Inhalte? Ich sage, es ist auch schon oft kopiert worden, aber am Ende, das Geheimnis unseres Erfolges sind gar nicht mal so die Inhalte, sondern ich glaube, die Leidenschaft, die Disziplin, die Konsequenz, die enge Begleitung und die Tatsache, dass wir keine Kompromisse machen in der Qualität, die wir da verfolgen, die am Ende daraus jedes Jahr innungsbeste Auszubildende produzieren.
Ja, würde ich unterstreichen, absolut. Da bist du auch für mich, oder da ist euer Ruff Junior College für mich auch wirklich ein toller Leuchtturm für diese Branche. Das muss ich sagen, das habt ihr wirklich geschafft.
Und jeder, der mich fragt, dem erzähle ich auch davon. Ich mache daraus kein Geheimnis. Ich meine, auch ich profitiere davon, wenn in der Breite besser ausgebildet wird.
Das Ruff Junior College hat eine eigene Webseite?
Nein, aber wir haben Informationen auf unserer Internetseite.
Das kann ich dann ja in den Shownotes verlinken. Ne? Jeder, der sich dafür interessiert, der kann da ja nochmal raufklicken. Letzte Frage zum Thema Ausbildung, weil im Sommer wird es ja für alle verpflichtend, den Mindestlohn für Auszubildende. Wie ist da deine Grundhaltung, dein Gedanke zu diesem Thema?
Ja, ich halte davon eigentlich gar nichts, weil ich glaube, und das muss ich jetzt qualifizieren. Ich glaube, die Mindestentgeltvergütung für Auszubildende wurde geschaffen, um mehr Leute für die Ausbildung zu begeistern. Und ich glaube, dass, ganz ehrlich, mit Geld motiviert man ja keinen, auch nicht mit 500, 550 Euro. Das wird uns nicht das Problem lösen, mehr Auszubildende für den Friseurberuf zu begeistern, indem wir die Ausbildungsvergütung erhöhen. Insofern halte ich davon nichts. Mein Wunsch wäre vielmehr, dass wir an die Vergütung und an die Löhne nach der Ausbildung rangehen. Und dass wir den Beruf dadurch attraktiver machen, dass die Leute mehr Geld verdienen. Ich weiß, das geht auch nur über höhere Preise und Image. Das ist eine ganz neue Folge, andere Folge, über die wir mal diskutieren können.
Ach, schön, haben wir aber noch ein paar Folgen noch. Da haben wir noch ein paar Themen.
Ja, aber das wäre für mich der Weg. Wir müssen das Image für unser Handwerk verbessern. Wir müssen die Bezahlung verbessern. Und wir müssen eine höhere Akzeptanz in der Bevölkerung für das tolle Handwerk, was wir liefern, auch anständige und gute Preise verlangen zu können, müssen wir steigern.
Jetzt haben wir fast eine Stunde über dich, über Ruff und ganz besonders über die Ausbildung in unserem Friseurhandwerk gesprochen. Das fand ich ganz wertvoll. Aber ich möchte dich natürlich nicht entlassen aus diesem Podcast-Loft, ohne dich zu fragen, wie geht's dir eigentlich seit dem letzten Wochenende? Weil für alle, Nicht-Hamburger und für alle Nicht-Fußballfans, der HSV hat am letzten Wochenende erneut das Derby verloren gegen St. Pauli. Wir beides sind HSVer. Marc, mit welchem Gefühl gehst du jetzt in diese letzten 11 Spieltage?
Ja, ich hoffe, dass am Ende der Aufstieg steht und dann wir über dieses Spiel nicht mehr nachdenken müssen. Oder ich bin davon überzeugt, dass wir das auch noch schaffen. Ich hoffe für meine Freunde in Bremen, dass es nicht zur Relegation HSV gegen Werder Bremen kommt. Das wäre wirklich eine große Katastrophe. Nein, aber es ist natürlich...
Schon mal, für die Bremer ist wahrscheinlich nicht, weil die gehen in diese Duelle ja sehr gestärkt und selbstbewusst.
Das stimmt. Nein, also ich muss ehrlich sagen, ich verfolge den HSV, aber... Die letzten Jahre haben sie es mir auch wirklich schwer gemacht, sie zu lieben.
Bist du ein Erstenliga-Fan?
Nein, ich habe meine Dauerkarte, die ich 13 Jahre lang hatte, schon in der letzten Bundesliga-Saison nicht wieder verlängert. Aber natürlich verfolge ich es mit Interesse und habe mich aber auch, da sind wir uns, glaube ich, sehr ähnlich, auch für die andere Hälfte der Stadt gefreut, dass sie gewonnen haben. Ich hoffe, die bleiben in der zweiten Liga, wir steigen auf und dann lass doch den St. Pauli zweimal das Derby gewinnen.
Ja, das ist natürlich richtig. Wenn das so kommt, dann bin ich natürlich auch zufrieden. Lieblingsspieler?
Oh Gott, beim HSV?
Ja, jetzt sag nicht Kevin Keegan, der spielt da schon lange nicht mehr. Oder Holtby, der ist auch schon lange nicht mehr da.
Oh Gott, ich habe gar keinen Lieblingsspieler beim HSV.
Du hast gar keinen Lieblingsspieler
beim HSV,
okay. Das ist ja traurig. Tim Leibold wäre jetzt doch zum Beispiel ein guter. Jetzt weißt du gar nicht, wer das ist. Ne? Links auch. Marc, wir müssen hier abbrechen. Das ist ja wirklich traurig. Ein Erstliga-Fan.
Ich war schlecht vorbereitet auf Fußball und HSV-Fragen, mein lieber Lars.
Gut, also schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ich meine, du kanntest den Weg, aber schön, dass du den Parkplatz gefunden hast und dass du mal mir einen noch umfangreicheren Blick gegeben hast über die Art, wie du über die Branche und über die Ausbildung und über das Refugio College sprichst. Ich glaube, das war, also selbst für mich waren da ein paar neue Punkte dabei, neue Gedanken dabei. Ich denke, für viele andere auch. Das war sehr bereichernd und ich wiederhole das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, Marc. Ich hoffe, das war nur das erste Mal und nicht das letzte Mal.
Ja, es hat gar nicht wehgetan. Ich habe mich wirklich darauf gefreut. Ich fühle mich auch ein Stück weit geehrt, bei dir zu Gast sein zu dürfen. Hat mir viel Spaß gemacht. Freue mich aufs nächste Mal und uns mangelt es ja nie an Themen, auch was unsere Branche angeht.
Das stimmt. Und hörst du dir diese Folge auch an? Weil du gesagt hast, du hast bisher jede Folge gehört.
Ja, man, das ist ja mal so, wenn man sich selber hört, das kennst du ja selber. Es ist eine Katastrophe. Ja, ich werde sie mir bestimmt anhören und dann sitze ich da mit hochroter Birne, werde mich schämen. Was erzählst du da? Niemals. Und so lang und komm doch auf den Punkt, sagt meine Frau auch immer. Eieiei. Also
wir beide können nicht kurz.
Nee, wir können nicht kurz.
Wir können nicht kurz und das finde ich auch sympathisch.
Wäre auch ein guter Name für den Podcast gewesen. Lars Nikolaisen, ich kann nicht kurz.
Danke, Marc.
Vielen Dank, Lars.
Ich bin ein ziemlich musikaffiner Mensch. Ich liebe Musik. Ich liebe es, in Konzerte zu gehen. Ich liebte es viele Jahre als DJ, mir nebenbei Geld zu verdienen und in Clubs aufzulegen. Ich gebe zu, ist jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte her, ist aber dennoch so gewesen. Und ich höre unterschiedliche Musikrichtungen. Ich höre nicht alles. Es gibt auch Musikrichtungen und Künstler, die ich gar nicht mag, für die ich wirklich überhaupt gar kein Verständnis habe. Aber ich bin trotzdem in dem, was ich höre, denke ich, sehr flexibel. Und vor ein paar Jahren habe ich angefangen, bei Spotify einige Playlisten zu erstellen zu unterschiedlichen Musikrichtungen und habe diese Playlisten öffentlich gestellt und ja, es gibt einige, die dann meinen Playlisten auf Spotify auch folgen und mir mal Feedback geben und alle diese Playlisten, die ich da auf Spotify veröffentlicht habe, die pflege ich auch, das heißt, es sind immer 30 Songs pro Playlist und ab und zu schmeiße ich mal 2-3 Songs raus und pack dann für 2-3 neue rein, die genau in diese Musikrichtung passen. Also, wenn man dieser Playlist oder wenn man diesen Playlisten von mir folgt, dann hat man auch immer mal wieder unterschiedliche Musik. Und es bringt mir einfach total Spaß. Das ist ein Hobby von mir. Das finde ich super. Und ich würde dieses Hobby Musik ja auch total gerne mehr ausleben in diesem Podcast. Aber das kann ich nun mal nicht, weil es da diese GEMA-Gebühren gibt und diese rechtlichen Einschränkungen. Und deswegen kann ich hier keine GEMA-Musik spielen. Aber ich möchte so gerne irgendwie diesen Podcast auch bei Spotify so ein bisschen lebhaft machen. Und da kam ich vor kurzem auf eine wunderbare Idee. Wäre es nicht toll, wenn alle meine Gäste einen Musikwunsch äußern und einen Song benennen, den sie besonders toll finden und mit dem sie viel verbinden. Vielleicht auch noch etwas über diesen Song sagen, warum sie ihn so gut finden. Und dann packe ich die Lieblingssongs meiner Gäste alle auf eine Spotify-Playlist. Dann kommen noch ab und zu 1, 2, 3, 4 Songs von mir, die ich gerade momentan so gerne höre. Und dann kann sich doch im Laufe eines Kalenderjahres eine unglaublich spannende und vielseitige Playlist entwickeln. Und ja, wenn ihr diese Idee gut findet, dann kann ich euch jetzt sagen, diese Playlist gibt es. Und zwar ab heute, ab Freitag, den 28. Februar. Ich habe sie jetzt in diesen Minuten online gestellt. Und ihr könnt, wenn ihr bei Spotify seid, diese Playlist auch abonnieren, sozusagen folgen. Ne? Und immer wenn neue Songs raufkommen, dann kriegt ihr die auch mit. Seid ihr nicht bei Spotify, dann könnt ihr trotzdem euch diese Playlist immer anhören. Dann müsst ihr halt alle 2, 3 Songs mal mit einem Werbeclip, mit so einem Werbespot vorlieb nehmen. Aber das ist auch möglich. Ich packe natürlich den Link nicht nur für meine gesamten Playlisten, sondern besonders natürlich auch für diese Playlist jetzt hier gleich in die Shownotes. Könnt ihr euch angucken und dann könnt ihr die Songs, die Lieblingssongs meiner Gäste hören, die bis jetzt in diesem Kalenderjahr da waren. Denn ich habe sie rückwirkend alle angerufen, habe gesagt, sag mir mal, welches ist denn dein Lieblingssong? Ne? Und Michael Brettmann, das war der erste Gast in diesem Jahr, der hat ein Song ausgewählt von einem Künstler, den ich davor überhaupt nicht kannte. Sébastien Tellier heißt dieser Künstler. Hört euch den Song an, den fand ich echt ganz gut. Dann danach war mein Gast ja Dirk Schlobach. Der hat einen absoluten Klassiker ausgewählt, den ich auch ganz großartig finde. Dave Brubeck mit Take 5. Was für ein wunderschönes Jazzstück. Großartig. Anschließend war Christian Funk bei mir zu Gast. Genau, der hat auch eine spannende Coverversion von The Sound of Silence mir mitgeteilt, die er momentan sehr gerne hört. Fand ich auch klasse. Dann mein Gast in der letzten Woche, das war ja Stefan Konzen und der hat so einen richtigen Rockklassiker mir genannt, den er total schön findet. Stay With Me von den Faces. Großartig. Und ja, diese Songs findet ihr natürlich alle auf der Playlist. Dazu kommt noch ein Song, über den ich hier im Laufe des Jahres auch schon mal gesprochen habe. Danny Vera mit Rollercoaster. Den habe ich natürlich auch auf die Playlist gepackt. Und ich habe, als ich die Playlist eben erstellt habe, mir noch einen aktuellen Song 2020er Song ausgesucht, den ich auch noch raufpacke, von einer alten Soul- und House-Sängerin, Ruby Turner. Die gute alte Ruby Turner hat ein neues Album herausgebracht und einen Song finde ich besonders gut. Got to be Done heißt der und den findet ihr ebenfalls auf der Playlist. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, Marc Breckwold, eben gerade noch hier bei mir zu Gast. Marc, welchen Song möchtest du denn auf dieser Playlist hören?
Für deine Playlist, mein lieber Lars, da darf ein Song nicht fehlen. Es ist ein Duett von zwei Künstlern, die unterschiedlicher nicht sein können. Einer kommt eher aus der Reggae- und Rap-Ecke, der andere eher klassischer Popsänger, lange Zeit auch schon dabei, jeder wird ihn kennen. Und zwar handelt es sich hier um ein Duett von Shaggy und Sting. Und die haben ein ganzes Album zusammen aufgenommen. Mein Lieblingssong von dem Album ist Waiting for the Break of Day.
Tja, und diesen Song könnt ihr natürlich jetzt auch auf der neuen NMD-Playlist 2020 hören. So heißt die Playlist, NMD-Playlist 2020 von Numa Deutlich. Ihr werdet da auch das Podcast-Cover sehen. Also ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dieser Playlist. Ab sofort werden alle meine Gäste immer noch jeweils einen Song dazu packen. Ich das ein oder andere Mal auch, wenn ich einen großartigen Song neu entdecke oder halt einen Klassiker mal wiederentdeckt habe für mich. Und dann bin ich mal gespannt, wohin diese Reise uns auch musikalisch in diesem Jahr führt. Das war Nur mal deutlich, der Friseur-Podcast Fast Live aus Hamburg. Zu hören auf nurmaldeutlich.de, bei Spotify, auf Apple Podcast und auf allen gängigen Podcast-Apps. Wer Feedback schreiben möchte, der tut dies entweder auf unserer Facebook-Seite oder schreibt eine Mail an podcast@nurmaldeutlich.de. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und sage Tschüss aus Hamburg.